Ja, heute ist es tatsächlich soweit. Der erste externe Gast, oder besser gesagt, die liebe Caro ist heute zu Besuch im Podcast Ungehört, die Tabuthemen dieser Gesellschaft von Leila Sterne. Und ja, ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Es gab damals, als ich im Krankenhaus aufgewacht bin, genau drei Personen, die ich bei Instagram gefunden habe. Als ich gesucht habe nach verwaisten Müttern und das waren ja die Mandy, die Angelika und die Carolina. Und heute freue ich mich total, dass Carolina bei uns zu Gast ist und über Leon erzählt, aber halt total auch, wie ist das Leben als verwaiste Mama. Und ja, ich begrüße dich, liebe Carolina, und würde einmal direkt an dich übergeben.
Ja, hallo Janina, danke für deine Einladung. Freut mich auf jeden Fall sehr, dass ich hier mit dabei sein darf. Und ehrlich, ich wusste jetzt gar nicht, wie du auf mich gekommen bist damals. Und das hat mir gerade so irgendwie so total die Gänsehaut. Ich hatte gerade total die Gänsehaut auf jeden Fall. Es ist absolut nicht einfach, was wir durchmachen. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist wahnsinnig schwierig. Wir haben kurz auch schon darüber gesprochen. Bei uns steht eine harte Woche gerade an, Leons zweiter Todestag. Bei dir steht nächste Woche eine harte Woche an, harte Tage. Und auch wenn es schon, sage ich mal, in 3 Tagen, 2 Jahre her ist, ist es nicht einfach. Ich würde eher sagen, es ist nicht einfach geworden. Es ist schwerer, ja.
Ja.
Letztes Jahr habe ich mir nur gedacht, an Leons ersten Todestag, boah, ich habe 1 Jahr geschafft. Wie soll ich denn jetzt noch 1 Jahr schaffen und noch 1 Jahr und noch 1 Jahr und 10 Jahre, 20 Jahre auf die Zukunft gerechnet? Und man kann sich diese Frage ehrlich gesagt gar nicht beantworten. Und jetzt sitze ich wieder hier 1 Jahr später. Jetzt ist schon 2 Jahre her und ich denke mir so, boah, wie habe ich das geschafft bis hierher? Es ist absolut nicht einfach.
Ich weiß genau, was du da meinst. Bei mir ist es jetzt erst 1 Jahr und also wenn ich darauf zurückkomme, als ich dich das erste Mal gesehen habe und es war, ich sag mal, gute 5 Stunden, nachdem meine kleine Leila eingeschlafen ist und ich das erste Mal, die haben mich zugeballert mit Tabletten und so weiter, und ich das erste Mal bei mir war und gucken musste, was ist überhaupt eine verwaiste Mutter? Also ich kannte Waise als Kinder, wo die Eltern gestorben sind. Aber für mich war dieser Begriff verwaiste Mutter etwas, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich kannte es nicht. Ich habe mich nie damit auseinandersetzen müssen. Und obwohl es so viele von uns gibt, habe ich nie Berührungspunkte gehabt. Und was ich bei dir so besonders fand, ich konnte bei dir aus dem Profil sehr schnell sehen, okay, sie kämpft sich durchs Leben, weil ich sage immer, es ist ein Kampf ums Überleben, den wir leben. Und nicht immer dieses, wo andere sagen, oh, du bist so stark. Also das ist immer das, was ich gar nicht hören will, wenn jemand zu mir sagt, du bist so stark, weil ich dann immer im Hinterkopf denke, okay, die Person sieht auch nicht, wie ich nachts teilweise auf dem Balkon sitze und zum Mond spreche und alles rauslasse. Aber ich habe bei dir und Alex halt sehr schnell gesehen, die schaffen das zusammen. Und das fand ich so besonders. Also das war halt für mich wirklich so dieses, ich hatte Angst, dass ich sogar ganz alleine irgendwann dastehe, dass das auseinanderbricht mit meinem Mann, weil jeder trauert nun mal anders. Aber ich habe bei dir und Alex halt wirklich gesehen, Leon ist trotzdem so total in eurer Mitte und man fühlt wirklich immer, er ist dabei. Also wie war das so? Ich sag mal, Leon war ja eine ganze Zeit auf der Welt und du durftest eine ganze Zeit die Mama von Leon hier auf Erden sein. Wie war das damals? Also wie ging das alles vor sich mit Diagnose und
Also erstmal zum Thema stark sein. Ich weiß genau, was du meinst mit dem boah, du bist so stark. Ich höre das auch immer so oft und denke mir immer, ich will doch gar nicht stark sein. Ich will es nicht. Ich kann es dir gerne abgeben, wenn du das haben möchtest, diese Stärke, aber ich will sie nicht haben und ich möchte das auch gar nicht eigentlich spüren. Aber man hat halt keine andere Wahl. Man muss ja stark sein. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich hatte auch wahnsinnig Angst, dass auch wir es nicht schaffen werden als verwaiste Eltern. Ich kannte den Begriff damals auch nicht, ehrlich. Ich meine, also niemand setzt sich, glaube ich, mit dem Thema auseinander, wenn er das so etwas nicht erleben musste. Und ich habe das auch irgendwann erst tatsächlich über Instagram mitbekommen, wie man uns nennt, verwaiste Eltern. Und ich hatte tatsächlich Angst, dass wir es auch nicht schaffen. Ganz lange Zeit hatte ich Angst, dass wir es nicht schaffen, weil man auch so viel eben mitbekommt, auch durch Instagram. Und dann hört man von demjenigen, dass sie es nicht geschafft haben. Und da hört man, dass sie es nicht geschafft haben. Und trotzdem kämpft ja jeder für sich. Und trotzdem gibt es da eine Verbindung zwischen diesem Ehepaar, weil sie sind nun mal beide verwaiste Eltern. Und für immer und ewig werden diese zwei Menschen verbunden sein mit ihrem Engelskind. Und ja, mit der Diagnose, also Diane ist an Pneumokokkenmeningitis gestorben. Wir wussten lange Zeit nicht, was er hat. Also das konnte man uns ja lange Zeit nicht sagen. Wir waren ja am 23. September das erste Mal im Krankenhaus, als Leon krank wurde. Das war ein Freitag, Nachmittag. Da hat ja natürlich jede Arztpraxis geschlossen gehabt und der einzige Weg, der hat halt ins Krankenhaus geführt. Und ja, wir dachten einfach nur, es ist ein harmloser Infekt. Also ich wusste, das stimmt mit Leon nicht. Tatsächlich kannten wir Leon ja auch nicht krank. Er war in seinen 15 Monaten, die er bei uns war, war er nicht krank. Also er hat so ein wahnsinnig starkes Immunsystem gehabt. Und daher kannten wir ihn ja auch nicht, wenn er mal kränkelt oder wenn er krank ist. Und ich wusste aber irgendwie gleich sofort, mit Leon stimmt irgendwas nicht. Also er ist so anhänglich, er möchte gar nicht von mir runter, er möchte nur getragen werden, er möchte nur zu mir, zu seiner Mama. Normalerweise war es so, dass Alex hat unter der Woche immer eine Fortbildung gehabt, er war nicht zu Hause, er kam immer nur am Wochenende nach Hause. Und da war es eben so, wenn Alex freitags nach Hause kam, dann war nur Papa wichtig für ihn, dann war Papa-Wochenende sozusagen und die Mama war sowas von egal. Ich konnte das ganze Wochenende eigentlich wegfahren, das hätte niemand interessiert. Aber da war es eben anders. Alex kam nach Hause und Leon wollte nur bei mir bleiben. Und wir entschieden uns gleich sofort, dass wir eben ins Krankenhaus fahren. Und wie gesagt, wir gingen davon aus, dass er einfach nur einen Infekt hatte. Wir haben natürlich den Ärzten vertraut. Es haben ihn zwei Ärzte angeschaut. Ich meine, da muss man denen doch vertrauen. Und ja, dann am Sonntag ging es Leon noch schlechter. Und ich erkannte ihn gar nicht mehr wieder. Er hat nichts essen wollen und er hat Essen geliebt. Also ich habe ihm wirklich alles angeboten, von Heidelbeeren morgens um 7 Uhr, von Eis und ich habe ihm sogar Capri-Sonne und sonstiges angeboten. Er wollte gar nichts, überhaupt nichts, kein Joghurt, gar nichts. Und ich wusste einfach, irgendwas stimmt mit meinem Kind nicht. Und nachmittags ist dann Alex eben aufgefallen, weil er ja die ganze Zeit seinen Kopf auf meiner Brust liegen hatte, habe ich ja seine Augen und sein Gesicht nicht gesehen. Ich habe ja immer nur so auf ihn runterschauen können, auf seinen Kopf. Und irgendwann ist dann Alex aufgefallen, dass er die ganze Zeit einschläft, aufgewacht, das geweint hat, die Augen verdreht und dann wieder eingeschlafen ist. Und das die ganze Zeit. Er ist aufgewacht, Augen verdreht, geweint, eingeschlafen. Und das die ganze Zeit. Und als Alex das gesehen hat, habe ich gleich sofort gesagt, okay, wir fahren ins Krankenhaus. Da stimmt absolut irgendwas nicht. Ich habe mir wahnsinnige Sorgen gemacht. Und ja, dann geht man halt nochmal ins Krankenhaus, wird nochmal untersucht, nochmal von einem Arzt. Das ging wahnsinnig schnell. Und Man vertraut auch diesen Ärzten, man vertraut auch diesem Arzt. Sie haben studiert, sie wissen, was sie tun. Ja. Und dann musste Alex Sonntagabend dann eben wieder losfahren zu seiner Fortbildung. Und das ist ihm absolut nicht leicht gefallen, weil, ja, er sieht seinen Sohn, der sich für nichts interessiert, der nur bei seiner Mama auf im Arm sein möchte, seinen Kopf auf meiner Brust und immer wieder eingeschlafen ist. Und Alex wollte ihm einen Kuss geben und er hat sich weggedreht. Und das ist für den Papa natürlich schwierig. Und ich habe gesehen, dass es Alex absolut nicht leicht gefallen ist, wegzufahren. Aber er musste wegfahren. Ja. Und Leon und ich sind dann schlafen gegangen. Und um 4 Uhr morgens hat Leon dann ja aufgehört zu atmen neben mir. Und der Notarzt kam, der Krankenwagen kam. Und irgendwann musste ich Alex natürlich wieder anrufen und ihm sagen, dass unser Sohn aufgehört hat zu atmen und dass er bitte herkommen soll. Und er hat sich natürlich gleich auf den Weg gemacht und er war eben in München stationiert und musste dann den ganzen Weg 3 Stunden zu uns fahren. Und ich habe mir natürlich nicht nur um meinen Sohn Sorgen gemacht, sondern auch um meinen Mann, dass er hoffentlich keinen Unfall baut, während er zu uns fährt. Und ja, das war, ehrlich gesagt, die Zeit, die war sehr lang. Wir wurden ja dann von einem Krankenhaus ins andere Krankenhaus überwiesen und dafür gingen einfach Stunden. Und im zweiten Krankenhaus, in dem Krankenhaus, haben sie einfach noch versucht, Leon zu helfen. Sie haben versucht, Leon zu retten, obwohl sie wussten, dass man ihn nicht mehr retten kann. Sie haben aber alles gegeben, was in ihrer Macht steht. Sie haben verschiedene Ärzte angerufen, verschiedene Ärzte kommen lassen, ihn untersuchen lassen. Sie haben so viele Untersuchungen gemacht und Alex und ich haben Leon nicht alleine gelassen. Wir waren die ganze Zeit da und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, was ist passiert? Wann ist das passiert? Und wieso ist das passiert? Wir hatten keine Antworten darauf und die Ärzte konnten uns die Antworten auch nicht geben, weil sie selber nicht wussten, was mit Leon passiert ist. Und sie haben verschiedene Tests gemacht, Blut abgenommen, sie haben Antibiotika gegeben. Ich weiß gar nicht mehr, was er alles bekommen hat. Er hat so viele Medikamente am Tag bekommen. Aber es hat einfach alles nichts gebracht. Und 72 Stunden später wurden die Geräte bei Leon abgestellt. Ja, der erste Satz weiß ich noch. Der erste Satz, den ich zu Alex danach gesagt habe, ist: Bitte tu dir nichts an, ich brauche dich. Und ich weiß natürlich nicht, wie in dem Moment, was dein Partner denkt, was er fühlt. Und das macht einem auch Angst. Du kennst deine eigenen Gedanken, deine eigenen Emotionen, aber du weißt nicht, was in deinem Partner vorgeht. Und das war einfach so mein erster Satz, den ich zu ihm gesagt habe: Bitte tu dir nichts an. Ich brauche dich. Und danach ist erstmal das Leben, du kennst dich selber nicht mehr, du kennst deinen Partner nicht. Du kennst aber auch deine Eltern nicht, die ihren Enkel verloren haben. Du kennst eigentlich niemanden mehr. Du stehst da, für dich steht die Welt still. Die Erde dreht sich in dem Moment nicht mehr für dich weiter. Aber du weißt eigentlich, dass sie sich weiter dreht. Also du bekommst es ja mit, Leute laufen an dir vorbei. Es wird gelacht, es wird geredet. Und du bist so unter Schock. Und für dich steht die Erde gerade still. Ich weiß noch, als wir unten, also Leon lag ganz oben auf der Station, auf der Kinderstation. Und draußen hat uns die komplette Familie auf uns gewartet. Alle waren da. Ich weiß noch, dass Alex und ich, nachdem die Geräte abgestellt worden sind, kam der Pfleger irgendwann. Er hat uns natürlich Zeit gegeben. Ich weiß, dass der Pfleger auch geweint hat. Er hat uns irgendwann alleine gelassen und ist dann rausgerannt, hat sich hinter der Kapelle versteckt, die dort stand, und hat auch geweint, weil er es auch nicht begriffen hat, was da gerade passiert ist. Und irgendwann kam der Pfleger zu uns, hat mir Leon von meiner Brust genommen. Leon lag die ganze Zeit auf meiner Brust, während die Geräte abgestellt worden sind. Und ich hatte meine Hand an seinem Herzchen. Und ich wusste ganz genau, wann es nicht mehr schlägt. Ich habe es gespürt. Und ich habe die Ärztin dann noch gefragt, ist es vorbei? Und sie hat ganz leise hat sie mir geantwortet mit ja. Und ich habe auf die Uhr geguckt und es war 15.50 Uhr. Leons Todeszeitpunkt. Und die ganze Zeit habe ich aber an ein Wunder gehofft und gedacht und dachte mir, es gibt doch Wunder. In so vielen Filmen sieht man doch immer, wie die Geräte eigentlich schon abgestellt werden. Und dann atmet derjenige aber trotzdem noch. Er atmet auf und dann ist alles wieder gut und er wird wieder gesund. Und ich dachte mir, das ist wie ein Film. Auch wenn Leons Herz jetzt nicht mehr schlägt, er atmet gleich wieder. Er wird gleich wieder atmen. Aber es ist nicht passiert. Ja, und irgendwann wurde er sozusagen von der Polizei beschlagnahmt und wurde obduziert, weil man ja nicht wusste, was mit Leon passiert ist und warum das passiert ist. Und da musste der Pfleger Leon vorbereiten, musste ihn waschen und anziehen. Und in der Zeit haben wir das Zimmer verlassen und sind runtergegangen. Ich weiß noch, dass bevor wir aus dieser Tür raus sind zu unserer Familie, Alex meine Hand genommen hat und wir als eine Einheit, als ein Paar daraus gegangen sind. Und auch wenn ich in dem Moment und in den vielen Wochen danach nicht wusste, wie es weiterläuft, wusste ich, dass wir zusammen stark sind. Ja. Und so ist es auch. Man lernt sich selbst neu kennen. Man lernt den Partner neu kennen. Man lernt aber auch die Beziehung neu kennen. Denn ja, die alte Caro und den alten Alex, den es davor gab, die gibt es nicht mehr. Und man lernt zusammen zu trauern, aber man lernt auch alleine zu trauern. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, was ich in unserer Trauer gelernt habe. In der Trauer sollte man nicht egoistisch sein und nur an sich denken, sondern auch an das Umfeld, also auch an den Papa, der sein Kind verloren hat, der trauert genauso wie die Mama. Nur wird er immer, ja, leider vergessen, meistens. Aber auch meine Eltern, die haben auch ihren Enkel verloren, ihren ersten Enkel, den sie sich so sehr gewünscht haben und den sie so sehr geliebt haben. Genauso wie mein Bruder, der hat seinen Neffen verloren. Meine Oma, die hat ihren ersten Urenkel verloren und das zieht so eine Kette mit sich. Und ich finde einfach in der Trauer, da darf man einfach nicht egoistisch sein.
Bei uns ist es ja genauso, also Leila ist auch das erste Enkelkind tatsächlich. Obwohl es ganz viele Geschwister gibt und so, waren wir tatsächlich die Ersten und es ist ja nicht nur so, dass, ich sage jetzt mal zum Beispiel für deine Eltern, ihr Enkelkind nicht mehr da ist. Es ist ja auch einfach nicht mehr die alte Caro da. Also die gibt es halt einfach nicht mehr. Und ich weiß zum Beispiel bei mir selber, ich habe mich heute noch nicht richtig kennengelernt. Also es gibt heute noch Momente, wo ich, ja, wie soll ich sagen, manchmal so das Gefühl habe, dass ich von oben quasi die Situation beobachte und selber beobachte, wie ich mich dabei fühle und so weiter, weil ich selber nicht einordnen kann. Und ja, also das ist natürlich einfach, es ist, man findet zurück in ein neues Leben, finde ich. Also uns hat es wirklich nochmal so zusammengeschweißt. Bei mir war es zum Beispiel so, wir sind aus der Kinderklinik gekommen und sind dann ins Krankenhaus zurück, weil ich hatte ja gerade erst den Notkaiserschnitt. Und für mich gab es irgendwie nur meinen Mann. Ich habe alles andere nicht gesehen. Ich glaube, vor meinen Augen hätte ein ICE vorbeifahren können, die ich jetzt nicht mitbekommen. Weil bis zu der Beerdigung war es tatsächlich so, ich war in Trance.
Ja.
Ich habe das alles nicht mitbekommen. Ich habe es auch nicht glauben wollen. Also für mich war es die ganze Zeit so, ich wach gleich auf und das war einfach der schlimmste Traum meines Lebens.
Absolut.
Also das ist so, für mich war es wirklich dieser Moment, wo ich meinen Mann mit meiner Tochter im Grab gesehen habe und er sie da reingelegt hat. Das war so der Moment, wo ich es erst irgendwie richtig realisiert habe, aber in der Sekunde habe ich so gedacht, okay, das ist kein Traum. Ich werde nicht aufwachen. Und ja, wie du eingangs schon gesagt hast, jetzt ist es bald 2 Jahre her, dass ihr euren Sonnenschein, weil wenn ich mir dein Profil anschaue, dann sehe ich immer nur Fotos aus der Vergangenheit, wo ich einfach nur denke, dieser kleine süße Frechdachs, also ich kann mir das richtig vorstellen, was für ein kleiner süßer Frechdachs Leon ist. Und für mich ist es ja immer so, ich denke immer, alle Mütter, die sich irgendwie, oder auch Väter, die sich als verwaiste Eltern hier irgendwie auf Erden irgendwie verbinden, da habe ich immer das Gefühl, okay, diese Kinder spielen auch irgendwo zusammen.
Ja.
Und was ich zum Beispiel durch dich viel besser gelernt habe, auf die Zeichen von Leila zu achten. Es gab mal in einem Live von dir eine Situation, die du erzählt hast, mit der Giraffe, als ihr aus dem Urlaub wiedergekommen seid, wo die Giraffe auf einmal lag und du wolltest sie aber dann wieder aufpumpen.
Ja.
Hast du das oft im Tag, dass du halt so merkst, so, okay, jetzt ist Leon gerade bei dir und er schickt dir gerade Zeichen?
Am Tag nicht. Also tatsächlich nicht täglich, aber es wird, ehrlich gesagt, ist es mal weniger und mal mehr. Aber ich würde sagen, sie kommen immer zur richtigen Zeit. Also immer, wenn ich fast am Verzweifeln bin, wenn ich total meiner Trauer bin und nicht mehr weiter weiß, wenn ich ihm Fragen stelle, dann antwortet er mir. Also es klingt komisch, aber er antwortet mir ein paar Tage später darauf. Also so kann ich mir das nur erklären. Es gab schon so viele Zeichen, wie du sagst, so nach der Beerdigung oder als du mit deinem Mann an dem Grab standest, hast du es zum ersten Mal realisiert. Ich habe das nicht mal da realisiert. Ich habe die ganze Zeit, ich habe auch, also bei der Beerdigung war es so, dass ich Leon auch einen Brief vorgelesen habe und es hat sich angefühlt, als würde er vor mir sitzen und ich lese ihm ihn vor und ich dachte mir die ganze Zeit, er wird hier gleich um die Ecke gerannt kommen und Mama rufen. So hat sich das für mich angefühlt. Und auch nachdem wir von Leons Grab weg waren zum, sagt man ja immer Leichenschmaus, ich mag diesen Begriff aber nicht.
Ja.
Aber ja, als wir einfach was essen waren, da war das für mich auch so, ich habe mich einfach um meine Gäste gekümmert. Für mich war das so eine Aufgabe, die ich erledigen musste. Und ich habe mich um meine Gäste gekümmert. So. Und ich habe gefragt, so, hey, brauchst du noch was zu trinken? Willst du noch was zu essen? Bist du zufrieden? So. Und jeder hat mich total entgeistert angeguckt. Das, was stimmt mit der nicht? Die trauert ja gar nicht. Ich habe es aber noch nicht begriffen. Ich habe es nicht verstanden, was da gerade passiert ist. Und irgendwann spät abends kamen wir dann nach Hause. Und da dachte ich mir so zum ersten Mal, boah, ich komme jetzt jeden Tag zu dieser Tür so rein, ohne mein Kind. Ohne mein Kind. Er wird nie wieder hier zu Hause sein. Und wir haben die Tür so aufgemacht und Leon hat das Büro von meinem Mann total geliebt. Wir haben es aber immer zugemacht, weil mit Elektro und sowas alles kann man ja nie wissen. Und deswegen hatten wir es immer zu und dann haben wir es halt offen gelassen, weil da konnte sich niemand mehr verletzen. Und ich habe in dieses Büro reingeguckt und dann flackerte plötzlich die ganze Zeit der Bildschirm von meinem Mann. Also der ging an und aus, obwohl niemand in dem Raum war. Und ich dachte mir so, ich stand einfach nur da und habe gesagt, hallo Leon. Das war für mich so ein Zeichen, er ist immer noch da. Er ist immer noch da. Und seitdem achte ich auf diese Zeichen. Und ja, wie du sagst, das mit der Giraffe, manchmal sehe ich es auch als Zeichen, wenn ich einen Regenbogen sehe.
Ja.
Wir haben uns jetzt, wir ziehen jetzt in 2 Wochen um. Wir sind damals aus der Wohnung, in der wir mit Leon gewohnt haben, geflüchtet, sozusagen, weil es einfach so viele negative Erinnerungen gab. Klar gab es total viele schöne, aber die paar negativen, die haben halt alles kaputt gemacht. So diese Nacht, in der er aufgehört hat zu atmen. Ich habe den Notarzt gesehen, wie er Leon versucht hat, wieder zu beatmen. Und wie er mit Leon auf dem Arm den Flur entlang gerannt ist. Das sind solche, das ich habe die jeden Tag gesehen. Jeden Tag. Und deswegen sind wir dann geflüchtet aus dieser Wohnung, in eine kleinere Wohnung. Wir wussten auch nicht, wie unsere Zukunft weitergeht, was uns auf uns wartet. Wir wollten einfach nur raus. Und ich habe von Anfang an aber immer gesagt, das ist nicht mein Zuhause hier.
Nein.
Und jetzt nach einem Jahr haben wir uns dazu entschieden, ein Zuhause für uns zu finden. Und jetzt ziehen wir in 2 Wochen wieder um. Und es fühlt sich, wir wohnen noch nicht mal dort, aber es fühlt sich einfach jetzt schon an wie zu Hause, denn wir sind letzte Woche in dieses Haus gefahren und um einfach alles abzumessen, damit wir Sofa bestellen können und einen Fernsehschrank, und wir haben gerade das Licht angemacht in dem Haus und waren gar nicht an den Lichtschaltern und plötzlich fing das Licht an zu flackern und ich dachte mir so, ja, da will uns jemand willkommen heißen. Das ist unser Zuhause. Jemand freut sich auch hier zu sein. Und ich gehe dort durch dieses Haus und ich sehe überall Leon. Ich sehe überall Leon vor mir. Und ich weiß, er hätte sich genauso auf dieses Haus gefreut, wie wir uns jetzt freuen. Und das ist einfach nicht nur unser Zuhause, sondern auch Leons Zuhause. Und gestern waren wir wieder dort. Und ich habe gar nichts erwartet, kein Zeichen. Und wir haben einfach die Fenster ausgemessen für unsere Vorhangstangen und dann schauen wir aus dem Wohnzimmerfenster und sehen einen riesengroßen Regenbogen. Und das war einfach so für uns, ja, das ist unser Zuhause. Das ist ein klares Zeichen, dass es unser Zuhause ist.
Leon ist dabei, ne? Also ja, ich merke es halt auch ganz oft, das können andere, glaube ich, gar nicht verstehen, die so eine Bindung zu einem verstorbenen Menschen haben. Und ich muss da auch immer sagen, meine Oma ist vor 4 Jahren gestorben und das war eigentlich so für mich die wichtigste Person. Das war so meine Löwenmama. Und es ist eine ganz andere Trauer als um meine Tochter, weil an meine Tochter denke ich jeden Tag und das nicht nur einmal. Nicht nur, wenn ich irgendwie ein Kuscheltier von ihr in der Hand habe oder so, ist es einfach sehr, sehr oft. Und das ist natürlich bei meiner Oma, hat sich das irgendwann, nach Wochen wurde es weniger, nach Monaten noch mal weniger. Und ich glaube, du kannst das auch bestätigen. Warum ist es jetzt zum Beispiel nach einem Jahr ein noch erdrückenderes Gefühl als am Anfang? Es kommen jetzt immer so Lebensabschnitte irgendwo, wo man sich fragt, wie wäre es jetzt?
Absolut.
Wie sieht sie jetzt aus? Was mag sie besonders gerne und so? Und das sind Fragen, die für immer unbeantwortet bleiben.
Ja.
Also du siehst andere Kinder, die im gleichen Alter sind und dann hörst du so, okay, da sind die ersten vier Zähnchen so weiter. Und du denkst dir dann, okay, Leila hätte auch schon vier oder fünf Zähnchen. Und das ist halt, ja, ich glaube, es wird sogar immer intensiver. Natürlich, jeder trauert anders. Und ich habe auch schon Mütter kennengelernt, die mir erzählen, dass es nach 5 Jahren oder so irgendwie so ist, dass man nur noch an besonderen Tagen daran denkt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich wirklich so denke, für mich ist ja der Friedhof mittlerweile so wichtig. Also ich habe das Glück, dass ich auch nicht weit vom Friedhof weg bin und ich jeden Tag zu Leila gehe. Und für mich ist eher sogar im Urlaub fahren was ganz Schlimmes, wenn ich nicht zum Friedhof kann.
Ja.
Also ich merke das. Das ist so gefühlt für mich das Bett auf Erden, meine einzige Aufgabe auf Erden.
Mhm.
Und es ist nicht der Ort, an dem ich weine.
Ja.
Ja. Ja. Was ich bei dir ganz doll verfolgt habe, Caro, du warst für mich so ein bisschen auch der Anstoß meiner eigenen Geschichte, ja, wie soll ich sagen, auf den Grund zu gehen, zu erfahren, wie ist es dazu gekommen, dass ich am Tag meiner Entbindung in einem Krankenhaus ohne meine Tochter quasi nach Hause gekommen bin. Und habe tatsächlich damals auch einen Anwalt eingeschaltet und das ist, ja, wie soll ich sagen, ein sehr, sehr langer Prozess. Ich glaube, ich werde noch in 3, 4, vielleicht auch 5 Jahren mit diesem Anwalt Kontakt haben dürfen. Jetzt war es zum Beispiel bei mir so, ich habe vor kurzem einen Bericht aus dem Krankenhaus bekommen,
mhm,
wo ich eigentlich mir diesen Bericht durchgelesen habe und mich gefragt habe, von welcher Patientin reden die? Das ist doch gar nicht der Ablauf gewesen, wie es bei mir war.
Ja.
Und was hat das mit dir gemacht, ich sag mal so in Bezug auf die Ärzte? Du hast denen Vertrauen geschenkt, du hast den Leon übergeben. Wie du schon gesagt hast, die haben es ja studiert, die sollen es ja wissen.
Genau.
Wie gehst du damit heute um?
Also klar werde ich immer sehr oft gefragt, vertraust du denn noch Ärzten? Und da muss ich klar sagen, natürlich, ich vertraue Ärzten nach wie vor. Aber natürlich ist es schwieriger, man vertraut nicht jedem. Wir hatten jetzt auch vor ein paar Wochen die Situation, dass Alex ins Krankenhaus gekommen ist und das ist einmal in kurzer Zeit. Und da musst du auch, du musst den Ärzten vertrauen. Vor allem, wenn du in dem Krankenhaus bist, wo du mit Leon damals warst. Vor allem in dem Krankenhaus, die dir dreimal die Fehldiagnose gegeben haben mit deinem Sohn. Und dann fährst du wieder in dieses Krankenhaus, weil du musst in dieses Krankenhaus, das ist das Nächste, das an dir ist. Und Alex hatte solche Schmerzen, dass wir gar nicht weiter wegfahren konnten. Und dann musst du, dann sitzt du da. Und das ist ein wahnsinnig unangenehmes Gefühl, muss ich sagen. Ein Arzt wollte uns auch wieder nach Hause schicken, wo ich gleich gedacht habe, als er das gesagt hat, dachte ich mir, nein, ich nehme meinen Mann nicht wieder mit nach Hause. Und dann kam aber zum Glück eine andere Ärztin rein und hat gesagt, nein, er darf auf gar keinen Fall nach Hause, wir nehmen ihn jetzt hier auf. Und ich war dieser Ärztin so dankbar. Und auch wenn es dieses eine Krankenhaus war, dachte ich mir, hey, Alex ist in guten Händen. Also das habe ich wirklich gedacht. Das war mein erster Gedanke, als ich Alex im Zimmer gesehen habe, dachte ich mir, er ist in guten Händen und ihm geht's gut und ich kann jetzt nach Hause fahren und ich kann jetzt auch ein paar Stunden schlafen und dann komme ich wieder her und ich weiß, dass es ihm gut gehen wird und dass er irgendwann wieder mit mir nach Hause kommen wird. Und ja, es ist schwierig, die Beziehung zu den Ärzten.
Okay.
Alex hatte dann zum Beispiel auch einen Arzt. Ich habe den angeguckt und habe dann gleich gewusst, okay, nein, dem vertraust du nicht. Das ist nicht, nein, auf gar keinen Fall. Meine Mutter saß da mit dabei bei der Untersuchung bei Alex und sie meinte dann, hey, das ist ja voll der coole Arzt, der ist total vertrauenswürdig. Und ich habe einfach nur zu meiner Mama gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Und das hat sich dann auch wirklich bestätigt. Also ich kann leider nicht mehr dazu sagen, aber es hat sich auf jeden Fall bestätigt, meine Ahnung und einfach so dieses, mein inneres Gefühl, so einfach dieses Bauchgefühl. Und darauf versuche ich auch wirklich zu hören. Klar haben sie studiert und sie wissen, was sie tun. Sie sollten wissen, was sie tun. Aber es schadet auch nicht, was ich gelernt habe. Es schadet auch nicht, wenn man selber Ahnung hat.
Definitiv, ja.
Und wenn man nicht einfach alles mit sich machen lässt. Also das sollte man auf gar keinen Fall. Ich habe auch so ganz viele Eltern, die mir danach geschrieben haben, hier in der Umgebung, die Leute hier in der Umgebung wissen natürlich, wo wir waren. Und ein paar Monate nach Leons Tod habe ich auch ganz viele Meldungen von anderen Eltern bekommen mit, ja, Caro, wir waren da auch und die haben uns wieder nach Hause geschickt. Dann sind wir in eine andere Klinik gefahren. Mein Sohn musste eine Woche dort bleiben, weil es ist doch nicht so harmlos, wie sie gesagt haben. Und ich bin so wütend, ich bin so sauer. Und eine hat dann natürlich auch die Ärzte angeschrien und hat gefragt, reicht es nicht, dass vor ein paar Wochen hier schon ein Kind gestorben ist? Und dann meinte ein Arzt tatsächlich, ja, es passiert halt.
Das ist das, womit ich tatsächlich, also da waren mein Mann und ich sehr unterschiedlich. Am Anfang war das für meinen Mann so, es war, ich sag mal, irgendwo, wie soll ich sagen, es war vorherbestimmt, dass es so kommen wird.
Okay.
Und er hat dann einen anderen Blick drauf gehabt. Ich habe allerdings gesagt, ich so, hey, ich habe schon im Vorwege ein sehr blödes Gefühl bei dieser Oberärztin gehabt. Und ich muss tatsächlich sagen, also bei mir kam es zu einer Plazenta-Pollablösung, als ich im Krankenhaus war. Ich habe Bescheid gesagt, dass ich extreme Krämpfe habe, extreme Schmerzen habe. Ich konnte nicht mehr gehen. Und man hat mich warten lassen mit der Begründung, es ist gerade eine Geburt am Laufen, wo ich gesagt habe, ich so, ich habe Schmerzen. Und ich konnte nicht mehr sitzen, ich konnte nicht liegen. Und irgendwann wurde dann ein CTG-Gerät angelegt. Und ich muss sagen, davor hatte Leila immer ein traumhaft tolles CTG. Also das waren wirklich so Bilderbuch-CTG. Und auf einmal hat man aber gesehen, da waren Flackern, es ging rauf, es ging runter. Und ja, auf einmal kam diese Oberärztin. Und dann ist auch die Fruchtblase geplatzt und überall war tiefdunkles Blut. Also, und auf einmal haben alle nur geschrien. Es ging in OP und innerhalb kürzester Zeit wurde meine Tochter halt zur Welt geholt. Und die wurde dann reanimiert, weil sie halt gute 15, 20 Minuten schon ohne Versorgung war. Und ja, Leila ist dann halt in der Kinderintensivklinik gebracht worden. Ich lag halt frisch operiert in meinem Krankenhaus. Und ich werde das nicht vergessen, was auch so diese Ärztin tatsächlich so gesagt hat, so nachdem ich aufgewacht bin. Also dieses, die hätten sterben können und so. Und ich hatte nur gedacht, ich so, okay, aber meine Tochter ist doch noch am Leben. So, die kämpft ja gerade um ihr Leben. Und ich habe wirklich bis zur letzten Sekunde gehofft, dass alles gut geht. Ich konnte trotz dem Narkosemittel und so weiter, ich konnte nicht schlafen. Ich musste wach bleiben. Jeder hat gesagt, Janine, schlaf jetzt. Leila kommt bald wieder zu dir. Dann musst du fit sein. Dann musst du dich um sie kümmern. Und ich konnte es aber einfach nicht. Und ich kann dir sagen, weil ich war zum Beispiel an Alex' Stelle, weil mein Mann musste mich dann informieren und musste sagen, hey Janina, du musst jetzt ganz stark sein und wir müssen jetzt gemeinsam zu unserer Tochter. Das sind alles so Gefühle, die da durch einen durchlaufen und du realisierst es ja nicht. Ne? Was ich aber gespürt habe ab dem nächsten Tag und je mehr Zeit irgendwo vergangen ist, war wirklich bei mir die Wut auf die Ärzte, weil ich gewusst habe, man hätte anders handeln können. Und gerade als so die Bestätigung kam, wo ich wirklich gesagt habe, das ist euer Auftrag. Ihr arbeitet nun mal am lebenden Herzen. Ja. Ich habe mich bewusst für einen Job entschieden, wo ich nichts mit der Verantwortung über Menschenleben habe. Weil ich glaube, ich könnte den Druck gar nicht Tag für Tag mitgehen. Und du hast das so schön gesagt, du vertraust trotzdem noch Ärzten, aber du achtest mehr auf dein Bauchgefühl. Das ist bei mir zum Beispiel auch so. Also ich habe wirklich meinen Frauenarzt und auch so zwei, drei andere Ärzte, denen ich vertraue, wo ich mich immer noch gut aufgehoben fühle. Aber trotzdem ist da halt wirklich, ja, in mir halt immer noch diese Wut, wie dieses Krankenhaus gehandelt hat, weil alleine der Bericht, den ich jetzt zurückgespielt bekommen habe, wo ich wirklich gedacht habe, wem wollen die das denn erzählen? Also ja, das ist doch alles anders abgelaufen. Max. Und du hast diese Wut in dir. Du hast diese Wut, weil du halt denkst, die Person, für die ist es nämlich nur ein Arbeitsunfall gewesen. Es hat aber dein Leben, das Leben von Alex, von euren Eltern, Geschwistern, es hat von jedem das Leben verändert.
Genau. Und das ist auch, also ich denke mal, es hat jetzt auch, ich weiß nicht, wie es bei euch ist mit der Oberärztin, aber ich denke mal, dass es auch das Leben dieser Ärzte von uns verändert hat. Klar habe ich auch diese absolute Wut und ich habe auch mega Hass auf diese Ärzte. Also da kam ja wirklich gar nichts, kein Mitleid, kein Mitgefühl, kein es tut uns leid oder sonstiges, gar nichts. Es kam, sie haben sich nicht mal angestrengt, nicht mal versucht, Kontakt zu uns aufzunehmen. Und man hat einfach, als Eltern hat man so, so viele Fragen, wie konnte das passieren? Was ist da passiert? Und du kriegst einfach keine Antworten darauf. Und bei uns werden ja auch so, so viele Lügen erzählt. Also diese Ärzte, die liegen von vorne bis hinten. Und auch unser Anwalt, also wir haben mehrere Anwälte hinter uns und auch einen sehr, sehr erfahrenen Anwalt, der auch Strafrichter war, jahrelang. Und ja, auch er hat gesagt, hey, das ist von den Lügen her, also das ist sein schlimmster Fall, den er in seiner ganzen beruflichen Laufbahn jemals miterlebt hat, denn so viele Lügen. Und das bringt ihn auch zum Verzweifeln.
Ja.
Das ist kein absolut, für unser Anwaltsteam ist das auch absolut kein leichtes Thema. Das ist keine leichte Verhandlung. Vor allem sitzen wir jetzt schon, es ist schon fast 2 Jahre her und es fühlt sich immer noch an, als wären wir mit den ganzen Verhandlungen am Anfang.
Unserem Anfang. Ja. Das ist halt wieder das Thema Kapitalismus. Bei uns ist es zum Beispiel so, das ist schon eine größere Krankenhauskette, die es in ein paar mehr Städten gibt. Und es ist dann halt einfach Kapitalismus. Also es geht dann nicht darum, was ist hier wirklich passiert. Ihr musstet eurem Sohn aufgrund vielleicht Fehleinschätzung, Fehldiagnose oder Fehlbehandlung, ist dein Sohn auf die eingeschlafen. Ne? Und
ja.
Das ist halt einfach, ja, ich weiß nicht, ich drücke da einfach total die Daumen, dass ich hoffentlich nicht ganz so weiter Zukunft einfach bei dir wirklich auf meiner Seite etwas Positives zu diesem Prozess hören werde, weil ich weiß ja, es ist bei dir wie bei mir, man kann nicht über alle Details sprechen, man darf immer nur oder man muss alles so anonym wie möglich halten und so oberflächlich wie möglich. Ich hoffe einfach, dass es da wirklich ja zum Recht von Leon wirklich so ausgeht, dass keine weiteren Kinder so weggeschickt werden, weil das sage ich auch immer anderen, die mich fragen, okay, aber warum verfolgst du überhaupt was, Janina? Geht es euch um eine finanzielle Aufwandsentschädigung oder, wo ich immer sage, nein, mir geht es darum, dass andere Eltern mit ihren Kindern nach Hause gehen dürfen und genau darum geht es mir halt wirklich.
Ja, absolut, das ist genau das, also diese Frage wird uns ja auch immer ganz, ganz oft gestellt, warum macht ihr das überhaupt? Was bringt euch das? Es bringt euch Leon doch nicht zurück. Nein, ich weiß, dass es uns Leon nicht zurückbringt. Ich weiß auch, dass es keine Gerechtigkeit dafür gibt. Auch wenn wir gewinnen sollten, ist es kein Gewinn für uns. Es geht einfach nur rein darum, um all diese Lügen. wenn all diese Lügen nicht erzählt werden oder wenn all diese Lügen einfach nicht aufgetaucht wären, wenn man wirklich bei der Wahrheit geblieben wäre, dann wäre das für uns alles gar kein Thema. Dann wären wir diesen Schritt wahrscheinlich auch gar nicht gegangen. Aber all diese Lügen, die in der Patientenakte von Leon stehen, das kann man einfach nicht zulassen als Eltern. Dann wird man als Eltern als solche Lügner dargestellt und du denkst ja einfach nur, in welchem Film bin ich denn überhaupt? Warum sollte ich lügen? Es geht um mein Kind. Warum sollte ich das machen? Und das ist so, nur darum geht es. Und mir ging es eigentlich eher nur darum, dass diese Ärzte Leon und uns nie wieder vergessen werden. Und das habe ich auch geschafft tatsächlich. Also ich bin jetzt eigentlich schon an meinem Ziel angekommen. Trotzdem werde ich nicht aufhören natürlich mit dem Prozess. Der wird jetzt schön zu Ende geführt. Und aber ich sage mal so, ich bin eigentlich schon an meinem Ziel angekommen, das ich erreichen wollte.
Schön.
Ja. Wie ist es denn für dich, wenn du Briefe von der Gegenseite bekommst, die machen einen wütend, oder?
Ja. Also für mich ist es so, ich kann das nicht nachvollziehen, wie jemand sich da hinsetzen kann und Antworten verfassen kann, die halt null zu uns passen. Also ich habe das wirklich gehabt, so beim allerersten Brief, wo ich mir das durchgelesen habe. Und ich hatte meinem Mann extra noch nicht den Brief gegeben und habe ihn dann gefragt, ich so, hey, kannst du dich noch an den ersten Termin dort erinnern und so? Und weißt du noch, was die da uns empfohlen hatten und so? Und hab mir immer erst seine Antworten abgeholt, weil ich wirklich irgendwann gedacht habe, bin ich bescheuert? Also habe ich so eine falsche Wahrnehmung dieser gesamten Termine und des Ablaufes gehabt? Ich habe mich wirklich selber in Frage gestellt, Caro. Als ich diesen ersten Brief bekommen habe und ich mir die Antworten von dieser Klinikhausleitung durchgelesen habe, habe ich gedacht, aber das ist doch gar nicht das, wie ich darüber nachdenke, wie ich es in Erinnerung habe und so. Und ich habe wirklich mich selber am Anfang kurz in Frage gestellt. Und dann fing es aber bei mir an, dass ich wirklich einfach wütend war, weil ich gemerkt habe, die versuchen jetzt in alle Richtungen irgendwie Schuld zu schieben, anstatt zu sagen, der Fehler liegt hier bei uns und er liegt vielleicht bei der Oberärztin XY. Nein, es wurde dann versucht, vielleicht die Hebamme lieber zum Fraß vorzuwerfen, weil, ja, Kapitalismus, sie ist nicht so viel wert wie eine Oberärztin. Und mich hat es wirklich wütend gemacht. Ich muss aber auch gestehen, ich habe darüber wirklich mit wenigen Personen so geredet, weil ich auch, wie soll ich sagen, das irgendwo mit mir selber, weil das ist so gefühlt mein Kampf, den ich jetzt noch für mich und meine Tochter führe.
Ja.
Und es wird mir meine Tochter nicht zurückbringen, es wird auch keinen inneren Frieden zurückbringen. Mir geht es wirklich darum, wenn diese Fehler wirklich so sind, wie auch unser Anwalt das gesagt hat, da möchte ich einfach, dass in Zukunft gerade so auf der Kinderstation und im Geburtenbereich viel mehr gemacht wird. Also ich habe Verständnis für viele Krankenhäuser sind unterbesetzt. Kaum jemand will noch dort arbeiten und so weiter. Ich kann das alles verstehen. Nichtsdestotrotz sind wir in Deutschland. Wir sind nicht irgendwo in Afrika oder so, sondern wir sind in Deutschland. Wir haben eigentlich ein sehr, sehr gutes Gesundheitssystem.
Ja.
Und wie soll ich sagen, da möchte ich einfach, dass dieser Sache auf den Grund gegangen wird. Und das ist so das Einzige, wo ich wirklich gesagt habe, und wenn dieser Kampf noch 3 Jahre, 5 Jahre, 7 Jahre geht, weil tatsächlich, ich habe das auch erst relativ spät eingereicht, weil ich sagen muss, das war aber, glaube ich, auch ein Zeichen meiner Tochter. Mittlerweile sind wir mit unserem Regenbogenkind schwanger.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Und ich muss aber sagen, ich habe die ganze Zeit Angst gehabt wegen der Plazenta-Geschichte. Weil ich wirklich bei mir die Schuld irgendwo gesehen habe. Weil ich gesagt habe, mein Körper hat versagt, mein Körper hat meine Tochter nicht gerettet und es wird wieder so passieren. Und ich hatte mit einer anderen Sternmama gerade telefoniert und wir hatten über so viel geredet. Und dann fragte sie mich auf einmal, sag mal, welches Mittel wurde eigentlich bei dir benutzt? Und erst da ging dieser ganze Prozess los, dass ich gesehen habe, hier sind irgendwelche Fehler. Und ich habe damals nicht damit gerechnet, wie schnell meine Tochter instrumentalisiert wird, weil man merkte einfach, die Gegenseite hatte null Empathie in den Schreiben.
Okay.
Da war es halt einfach das verstorbene Kind.
Ja.
Es war nicht mehr Leila, es war das verstorbene Kind oder die Patientin. Es war aber irgendwie sehr schnell halt instrumentalisiert und da hatte mein Mann mich echt vorgewarnt, wo er gesagt hat, boah, Janina, kannst du dir das vorstellen, dass man vielleicht irgendwann auch in so einem Gerichtssaal sitzt, wo einfach nur über das tote Kind geredet wird und Leila nicht mal mehr beim Namen benannt wird. Und davor habe ich Angst, natürlich. Das wird bei dir genauso sein, Caro, dass du Angst hast vor so einem Tag, wo du halt wirklich diesen Leuten vielleicht gegenüber sitzt.
Absolut.
Ja.
Aber, also, letztes Jahr um diese Zeit, muss ich sagen, hatte ich auch Angst. Da habe ich mir gedacht, ich will die nicht mehr wiedersehen. Jetzt, ein Jahr später, denke ich mir aber, doch, ich will denen gegenüberstehen. Ich will die sehen. Ich will denen in die Augen gucken. Und ich will, dass sie mir all diese Lügen mir direkt ins Gesicht erzählen. Und dann möchte ich mal gucken, wie die sich dabei fühlen. Ich kann mir das, also ich bin wirklich immer noch, also ja, auch 2 Jahre danach, ich bin immer noch so wütend und so voller Hass, aber irgendwie auch stolz auf mich, dass ich mein Ziel, das ich mir gesetzt habe, erreicht habe. Und das ist, ja, obwohl mir so viele davon abgeraten haben. Ne? Ich glaube, bei dir ist es bestimmt ähnlich, oder? Also jetzt mit dem Prozess oder so haben bestimmt auch sehr viele bei dir davon abgeraten. Oder bei mir waren es zum Beispiel auch mit Instagram. Die haben viele abgeraten davon. Aber ich habe einfach mein Ding durchgezogen und ich habe einfach weitergemacht. Und das ist etwas, worauf ich wahnsinnig stolz bin, dass ich da echt durchgehalten habe, egal wer was gesagt hat.
Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, mit Angelika habe ich zum Beispiel auch immer mal mehr Kontakt. Und da muss ich wirklich sagen, ich glaube, sowohl Angelika als auch dir ist es gar nicht bewusst, wie viel ihr da mit anderen verwaisten Eltern geht, egal ob die Mütter oder Väter. Ich weiß es damals noch, als ich das so bei dir gesehen hatte, wo ich echt gedacht habe, wow, dass sie das so öffentlich auch wirklich kommunizieren kann, wie es ihr geht und so. Und ich habe mich die ganze Zeit so gefragt, kannst du das nicht, Janina? Und klar, auf meinem eigenen privaten Account auf Instagram geht es halt ums Thema Finanzen, Baufinanzierung und so. Da passen jetzt verwaiste Eltern irgendwie gar nicht rein. Aber ich habe dann halt diesen Account Leila Sterne gegründet und ich bin immer sehr dankbar dafür, weil alle 2 Wochen haben wir auch mit einer Trauerbegleiterin ein Online-Treffen, wo halt andere verwaiste Mütter sich treffen, weil hier bei mir in Hessen gab es gar nichts. Es gab gar nichts. Also es gab keine Gruppen, wo man sich treffen konnte. Es gab ja auch keine Rückbildungskurse für verwaiste Mütter oder so. Und ich habe halt echt gemerkt, okay, so muss es auch noch anderen gehen. Also und wie du schon gesagt hast, Väter werden ja gar nicht beachtet. Also man sieht ja immer wieder, okay, Carolina, das ist die Mama von Leon. Aber die wenigsten gucken ja dann auch und sagen, hey, aber Alex hat seinen besten Freund verloren. Das muss man einfach mal so sagen. Also nur weil Väter, klar, wir zeigen es offener, da sind auch Tränen, man kann weinen und so. Und die Welt ist ja für uns alle stehen geblieben.
Ja.
Die Welt ist für Alex genauso stehen geblieben wie für dich.
Genau, also ich glaube, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber ich glaube, also es gibt ja natürlich nochmal einen Unterschied zwischen der Trauer von Frauen und der Trauer von Männern. Geschlechter trauern einfach unterschiedlich und während wir Frauen, so wie du gesagt hast, offen damit umgehen, da fließen auch mal Tränen und sowas, wir zeigen unsere Gefühle, machen das die Männer halt mehr unter sich aus. also die machen das mit sich selber aus, die reden auch nicht gerne darüber und zeigen das auch nicht gerne und sauern so im Stillen und auch etwas einsam. Und deswegen finde ich auch immer, darf man das auch nicht vergessen. Ja, auch wenn sie natürlich nicht darüber reden möchten, aber man darf sie nicht vergessen.
Auf keinen Fall. Und ich finde das immer, ich finde es immer so lustig bei euch auf dem Papier, weil ich immer so denke, so, okay, Alex hat jetzt eigentlich gar keinen Bock, vor die Kamera zu kommen. Ja. Aber er kommt dann doch kurz vor die Kamera. Aber ihr seid ein echt tolles Vorbild. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass ihr so viel Stärke ausstrahlt oder so, weil ich sehe es ganz, ganz oft in deinen Videos, wie viel Zerbrechlichkeit, wie viel Trauer da ist. Und was ich aber sagen kann, einfach ein ganz, ganz großes Danke, dass ihr, ja, ich sag mal, euch so offen mit Leon wirklich präsentiert, um anderen Menschen auch zu zeigen, Trauer kann so viele Gesichter haben. Man darf auch wieder gemeinsam lachen. Man darf in den Blutraum und all die Blut rauslassen.
Ja.
Man darf in den Wald gehen und schreien. Und man hat die Trauer trotzdem dabei. Die Trauer ist irgendwo jetzt halt wirklich der tägliche Begleiter.
Genau, also das ist wirklich so. Man lebt, man lernt halt damit zu leben. Und die Trauer, die begleitet dich einfach jetzt dein Leben lang. Du musst irgendwie lernen, mit ihr zu leben. Und ich sag ja immer, das ist meine, also vor einem Jahr war das noch meine neue beste Freundin. Jetzt ist es einfach nur noch meine beste Freundin, weil sie ist immer noch da, aber sie ist nicht neu. So, sie ist immer noch da. Und das ist meine beste Freundin, mit die ich niemals haben wollte. Ich wollte keine beste Freundin, aber ich habe sie jetzt. Und ich kriege sie nicht mehr los. Egal, was ich mache, sie ist einfach immer da. Und ich versuche wirklich, mit ihr zu leben. Manchmal ist das so, dass sie mich leben lässt. Und die lässt mich auch in der Ruhe. Und sie ruft nicht an und sie klopft nicht an der Tür. Aber trotzdem lässt sie sich immer wieder mal blicken. Und dann klopft sie mal auch an der Türe und dann ruft sie auch an und dann klingelt sie auch mal Sturm und dann tritt sie auch mal die Türe ein und dann hat sie mich fest im Griff und dann hat sie mich, fühlt sie sich an, als würde sie mich einfach umarmen und dann kommt einfach alles aus einem raus. Also dann weinst du und weißt nicht mehr weiter und du denkst einfach nur, kannst du jetzt bitte wieder gehen? Und irgendwann geht sie dann aber auch wieder. Und das ist so, so versuche ich das immer allen so ein bisschen zu vermitteln. Und sie begleitet mich beim Autofahren und sie begleitet mich im Fitnessstudio, sie begleitet mich beim Einkaufen und im Urlaub und sie ist einfach immer da. Ja, und ja, aber wie war es denn bei dir, als du das erste Mal wieder gelacht hast? Kannst du dich daran erinnern?
Es war ein schlimmes Gefühl. Ich habe das Gefühl gehabt, dass das nicht meine Lache ist. Ich habe mich selber total erschrocken in der Sekunde, weil ich auch nicht darauf vorbereitet war.
Okay.
Das war wirklich, mein Mann und ich waren alleine und er hatte irgendwas gesagt, wo ich auf einmal so lachen musste. Und dieses Lachen ist aber auch irgendwann übergegangen ins Weinen.
Okay.
Weil ich war auch selber, wie soll ich sagen, es war irgendwo dankbar dafür, dass ich ja, das Gefühl von Lachen kurz fühlen durfte. Gleichzeitig habe ich mich aber auch schlecht gefühlt, weil ich so gedacht habe, hey, du kannst doch jetzt nicht einfach lachen. Also das ist natürlich auch etwas, und das berichten auch immer so viele Mütter bei uns in unseren Online-Treffen. Ganz viel macht ja auch dieses Umfeld irgendwo mit deiner Trauer. Es werden ja Erwartungen an dich gespiegelt von allen möglichen Seiten. So, hey, ihr seid doch noch jung, ihr kriegt weitere Kinder. Ich habe das letztens erst auf dem Friedhof gehabt, wo eine Frau anhielt und mit ihrer Tochter wohlgemerkt. Und dann guckte sie so und hat halt so das Datum gesehen. Und dann sagte sie, naja, zum Glück nur ein Tag. Und da dachte ich so, ich ganz ehrlich, ich glaube, da macht man keinen Unterschied, ob nur ein Tag, ob ein Jahr, ob 5 Jahre, ob 10 Jahre, ne?
Genau.
Und dann aber der zweite Satz direkt, naja, du bist noch jung, du wirst noch weitere Kinder bekommen. Wo ich immer so denke, so, ich weiß, die Menschen meinen das gar nicht böse.
Ja.
Die meinen das gar nicht böse, aber und wenn ich noch 15 weitere Kinder bekomme, es wird niemand meine kleine Layla ersetzen. Meine Layla ist meine erstgeborene Tochter. Sie ist ein hundertprozentiges Wunschkind für uns gewesen. Und ich sage das jetzt auch immer so jedem, also die Schwangerschaft, deswegen spreche ich jetzt so offen darüber. Bis heute wissen das immer noch ganz viele Leute nicht. Und es ist aber tatsächlich in 7 Wochen soweit und dann ist die Folge eh noch nicht ausgestrahlt. Das Problem ist tatsächlich, jeder schöne Moment wird auch gleichzeitig ein Moment der Trauer sein, weil man einfach sich vor Augen führt, das hat man mit Layla nicht gehabt. Ich habe es jetzt gerade bei Mandy gesehen, wo sie jetzt gerade erst diesen emotionalen Moment hatte, dass ihr Regenbogenkind älter geworden ist als Rio.
Oh, ja.
Das kommt immer mit, ne? Das
ja.
wird bei dir genauso sein, wenn
absolut.
Ist jetzt, glaube ich, bei euch, wenn ihr erstmal im Haus seid, ihr seid angekommen und so weiter, dann glaube ich da einfach an ein ganz, ganz tolles Geschwisterchen für Leon. Egal ob Mädchen oder Junge, Hauptsache gesund und Leon wird einfach ein wunderbarer großer Bruder.
Absolut. Ja, das ist tatsächlich so. Also ich denke mir auch immer, boah, wenn wir ein zweites Kind haben, so dieser Moment, wenn es dann älter wird als Leon, wenn diese 15 Monate geschafft sind und unser zweites Kind dann 16 Monate alt wird oder dann wirklich so, dass wenn man dann, wir hatten mit Leon ja immer alles nur einmal, wir hatten sein einmal die ersten Zähne, das erste Krabbeln, die ersten Schritte, der erste Geburtstag, das erste Weihnachten und das bleibt auch immer der erste Geburtstag und das erste Weihnachten. Und wenn man dann sein zweites Kind hat und dann plötzlich hat man einen zweiten Geburtstag und das zweite Weihnachten, das zweite Silvester, das zweite Ostern, das zweite Halloween, das sind so, für manche sind das so Kleinigkeiten, für manche ist das so selbstverständlich, aber das ist nicht selbstverständlich. Das ist absolut nicht selbstverständlich. Das ist was ganz Besonderes, solche Feiertage mit einem verbringen zu dürfen, mit Menschen, die man liebt. Und das ist, ich weiß noch nicht, bald steht ja auch wieder Halloween vor der Tür. Und das war so, beim ersten Halloween mit Leon dachte ich mir, ich habe noch so viel Zeit und Leon ist jetzt 3, 4 Monate alt, der kriegt von seinem ersten Halloween noch nichts mit. So, ich wollte ihm natürlich so ein kleines Kürbiskostüm kaufen und ihn dann anziehen. Aber ich dachte mir so, nee, das hebe ich mir für nächstes Jahr auf, denn dann kriegt er schon was mit und dann kann ich mit ihm zu Oma und Opa gehen und Süßigkeiten sammeln und dann kriegt er sein erstes Halloween mit. Und das hatte ich aber nie. Das hatte ich nie. Und das war so, ich saß ein Jahr später dann an Halloween alleine da. Und das war so, ich habe alleine für ihn einen Kürbis geschnitzt. Nicht mit ihm zusammen, ja, sondern alleine für ihn, für sein Grab. Und das war, ich dachte mir die ganze Zeit, Mensch, hättest du ihm mal dieses Kürbiskostüm gekauft? Hättest du das erste Halloween mit ihm gehabt? Klar bin ich dankbar für 15 Monate mit ihm, was wir alles erlebt haben, aber auch solche Kleinigkeiten, die sind nicht selbstverständlich. Auch ich habe mich auch immer so gefreut, wenn er irgendwann dann mal in den Kindergarten gehen darf oder auch in die Schule eingeschult wird. So dieses, ich habe ihn schon so vor mir gesehen mit seiner Schultüte, mit seiner viel zu großen Schultüte. Und es ist so, ja, und wenn man das dann mit dem zweiten Kind hat, dann werden das nochmal so Momente sein, die werden einen wahnsinnig stolz machen, aber auch wahnsinnig traurig machen.
Total, und vor allem, das ist etwas, was mich zurzeit immer so beschäftigt, wie bekommt man es wirklich sehr, sehr gut hin, den Geschwisterchen zu erklären, dass der große Bruder oder die große Schwester halt da ist, existiert, aber nicht hier auf Erden. Und
ja,
ich denke mir dann immer so, ach, Kinder können ja auch total gemein sein. Was ist, wenn meine zweite Tochter in der Schule geärgert wird, weil sie halt erzieht, sie hat eine große Schwester und die anderen lachen sie aus und sagen, nee, bei dir zu Hause ist aber keine große Schwester oder so. Das sind natürlich alles so Momente, die ein total ärgern, plus was mich immer sehr bewegt, ist halt wirklich so, ich möchte niemals einen Unterschied machen. Ich möchte keinen Unterschied zwischen meinem Erdenkind und meinem Himmelkind. Und
ja.
Da bin ich auch sehr allergisch, wenn das andere machen. Weil ich halt einfach sage, Leila ist genauso meine Tochter, ob sie jetzt hier ist oder nicht. Und ich bin da sehr radikal geworden, während ich früher war ich so ein absolut harmoniebedürftiger Mensch, habe immer über alles drüber hinweggeschaut, weil ich gedacht habe, oh nee, bevor ich jetzt irgendwas dazu sage, mach einfach Augen zu, weiter geht's und schwamm drüber. Und ich merke halt, da habe ich mich sehr verändert, vor allem wenn es um Leila geht, wo ich halt sehr radikal bin. Ich sage immer, Leila hat mein Leben aufgeräumt, weil mein Umfeld ist viel, viel kleiner als vorher.
Nee.
Aber ich weiß jetzt, dass die Menschen, die halt da sind, das sind halt auch die Richtigen. Also weil
absolut.
Jemand, der das Schlimmste, was uns auf Erden passieren kann, ist meiner Meinung nach der Kindesverlust.
Ja.
Weil ich will nicht groß reden, aber ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn der Partner irgendwie nicht mehr da ist oder die Eltern oder. Ich glaube einfach, dass das ein Kind das Schmerzhafteste ist, was du erfahren musst und durchleben musst. Und ich glaube, wenn Freundschaften sowas überstehen, dann sind das auch Freundschaften fürs Leben.
Genau, ja, finde ich auch, absolut. Also unser Umfeld hat sich auch verkleinert. Man hat sozusagen ja ausgemistet. Und ja, das war, glaube ich, das war wirklich mal nötig.
Nee.
Und auch so die Einstellungen von einem selber, ne? Die sind so, wie du sagst, du warst früher harmoniebedürftig. Das war ich auch. Ich habe früher nie Nein gesagt. Ich habe immer Ja und Amen gesagt. Egal, wer was zu mir gesagt hat, ich habe immer Ja und Amen gesagt. Aber jetzt ist das so, ich sage auch mal Nein und ich sage sehr oft Nein. Und es tut mir auch gar nicht mehr leid, sondern ich finde, wir haben alle nur dieses eine Leben hier auf der Erde und jeder sollte es so leben, wie er es für richtig hält und wie er es möchte. Und wenn ich etwas nicht möchte, dann sage ich halt Nein.
Die haben auch nur bedingt Ressourcen, finde ich einfach. Ich merke das immer. Klar, es gibt so Tage, da sehen andere, hey, die arbeitet und so weiter. Aber die sehen auch nicht, wie viel Mühe mich das kostet, wie viel Kraft mich das kostet in der Sekunde. Und deswegen muss ich tatsächlich sagen, ich war im Februar 4 Wochen lang auf einer Therapie auf Mallorca. Das hat mir sehr gut getan, halt wirklich so weg von allem. Und da habe ich wirklich gelernt, dass ich halt wirklich jetzt immer sehr genau schauen muss, was für Ressourcen habe ich eigentlich an einem Tag. Und ich sage immer, das Leben als verwaiste Mutter ist gar nicht kalkulierbar, weil du nicht weißt, ist morgens irgendwas, was dich so triggert oder so, dass du einfach nicht hochkommst. Also deswegen war ich letztens auch so geschockt und ich war so wütend und ich habe es meinem Mann dann erzählt, als ich bei dir gesehen hatte, du hattest das erste Mal gefühlt so über deine Arbeitgeber gesprochen.
Okay.
Einmal der Arbeitgeber vor Leons Tod und einmal dann halt nach Leons Tod, wo ich echt gedacht habe, ich so, boah, das kann doch nicht sein. Also man weiß einfach nie, wie ein Tag läuft und ich habe das diese Woche zum Beispiel, diese Woche habe ich gesagt, ich so, hey, plant mich gar nicht in irgendwelche Meetings ein, weil es kann sein, dass ich niemanden sehen will, dass ich niemanden hören will. Ich kann es nicht sagen. Und ich möchte mich dann aber auch nicht schlecht fühlen müssen. Und wenn du dann aber auch noch so einen Arbeitgeber hast, der da so herzlos irgendwie mit einem umgeht, also wie war das bei Alex? Hat man da tatsächlich ihm wirklich auch so den Freiraum gegeben und gesagt, kümmere dich bitte erstmal um dich selber.
Absolut. Also Alex hatte sehr, sehr viel Glück mit seinem Arbeitgeber. Er hat nämlich bei der Bundeswehr ja gearbeitet vor Leons Tod. Da hat er ja auch, deswegen war er auch immer auf Fortbildung und Weiterbildungen. Und als es dann passiert ist, hatten die so wahnsinnig viel Verständnis dafür und haben ihm wirklich alle Zeit gegeben, die er benötigt hat. Aber irgendwann ging es halt wieder darum, okay, wir können jetzt nicht den Rest unseres Lebens jetzt hier zu Hause sitzen. Irgendwann muss es ja wieder losgehen. Und da hat er dann auch gemeint, er kann mich jetzt nicht hier alleine lassen. Also seine Fortbildung wäre jetzt noch, dann 3 Jahre noch gegangen, nachdem das mit Leon passiert ist. Also er wäre 3 Jahre lang nur am Wochenende zu Hause gewesen. Und er hat halt auch gesagt, dass er möchte mich nicht alleine lassen. Er kann jetzt nicht noch 3 Jahre auf Weiterbildungen gehen. Das geht nicht. Das geht erstmal für mich nicht. Aber für ihn geht es halt auch nicht mehr, weil
Und verständlich.
er ja auch immer diese Flashbacks dann hat, so, hey, er ist jetzt weggefahren und er hat sich auch tatsächlich sehr, sehr lange die Schuld daran gegeben und hat immer wieder gesagt, wenn er zu Hause gewesen wäre, wäre das nicht passiert. Aber das ist natürlich sowas, klar, dass das, auch wenn er zu Hause gewesen wäre, glaube ich, wäre das in dieser Nacht trotzdem passiert. Und das war halt so ein Thema, wo er dann gesagt hat, nein, er kann das nicht mehr. Und bei Alex fing dann sozusagen erstmal so, er hat dann erstmal geschaut, was möchte er denn überhaupt für sein Leben? Was möchte er für seine Zukunft? Und hat sich dann ja bei mehreren Arbeitgebern dann erstmal umgeschaut. Und dann vor einem Jahr ist er dann doch zu dem Entschluss gekommen, nein, ich war schon bei dem Richtigen. Also ich möchte dahin wieder zurück. Nur nicht an diese Stelle, nicht an diese Position, aber ich möchte zu diesem Arbeitgeber. Und ja, deswegen ist er jetzt wieder dort.
Schön.
Ja, seit einem Jahr, jetzt nun eben nicht mehr direkt bei der Bundeswehr, sondern beim Bundeswehrfuhrpark, aber eben auch da ist er ist wahnsinnig happy damit. Und ich merke das auch immer wieder, also so wie er von der Arbeit nach Hause kommt und so der Kontakt mit den Kollegen, auch mit dem Chef. Also ich finde es sehr, sehr beeindruckend, so auch das Verhältnis von ihm und seinem Chef. Und ich bin wahnsinnig stolz darauf und dankbar, dass er so einen wahnsinnig tollen Chef hat. Und ja, ich hätte es mir für mich natürlich auch gewünscht. Und ich dachte auch, dass ich diesen habe und diesen gefunden habe, aber ja, so schnell kann sich natürlich auch mal was ändern, ne?
Ich glaube aber, du wärst dann nicht dein eigener Chef so geworden.
Ja.
Und ich glaube, dass das ganz, ganz viele wunderschöne Vorteile vielleicht auch für die Zukunft haben wird, gerade wenn Leons Geschwisterchen irgendwann da ist. Dann glaube ich, dass das so, wie es dann ist, dass du dein eigener Chef bist. Klar, Selbstständigkeit ist immer ein großes Risiko, ein großes Thema. Aber ich glaube, dass es dir langfristig damit um einiges besser gehen wird. Das glaube ich wirklich.
Ja, also ich bin jetzt seit ja fast einem Jahr jetzt komplett selbstständig. Und ehrlich, ich bereue es 0,0 bis jetzt.
Schön.
Also, das ist wirklich sowas. Ich bin damals vor einem Jahr ins kalte Wasser gesprungen. Und also nicht vor einem Jahr, also im Dezember letztes Jahr ins kalte Wasser gesprungen. Und das war einfach so, boah, ich habe auch nicht gewusst, ob es funktioniert, ne? Also ich wusste gar nichts. Ich war so aufgeregt, als ich meine Kündigung hingelegt habe. Und ich dachte einfach so, war ich das Richtige? Ich wusste nicht, ob ich das Richtige mache. Und dann habe ich ja meine Kündigung auf den Tisch gelegt vor meinem Chef. Und dann habe ich auf die Uhrzeit geguckt, als ich das Büro bei ihm verlassen habe. Und dann stand da die Engelszahl 12.12 Uhr. Und dann habe ich mal nachgegoogelt, was das bedeutet. Und das heißt ja, dass man seinen eigenen Weg geht und die richtigen Entscheidungen trifft. Und dann dachte ich mir so, ja, das hat mich jetzt so richtig bestärkt, dass ich das Richtige gemacht habe. Und bisher bereue ich es auch nicht.
Ich hoffe, das wird so bleiben. Also, und ich glaube einfach sehr fest daran, dass Leon unfassbar stolz ist, was für eine Mama er hat, was für einen Papa er hat. Und ja, ich kann halt nur an der Stelle wirklich nochmal betonen, wie wichtig dein offenes Dasein und auch mit Alex, ne? Also, weil ich habe meinem Mann dann auch öfters gezeigt, so guck mal hier und so ist Alex da. Weil mein Mann ist ja auch immer so, oh nee, bitte nicht in der Öffentlichkeit und das muss nicht sein und so weiter. Also das ist wirklich für ihn so, nee, gar nicht seine Welt. Aber ihr gebt wirklich Hoffnung für verwaiste Eltern. Und ich bin da wirklich, ich werde da immer extremst dankbar für sein, dass ich in meinen ersten Stunden, wo ich gar nichts wusste, weil ich habe versucht, dann irgendwie rauszufinden, okay, wie geht es solchen Menschen? Und ich war da einfach so dankbar für, als ich dein Profil da gefunden habe. Und auch jetzt, dass du gerade so das ganze Thema Kinderwunschreise, das ist nun mal für viele auch ein sehr sensibles Thema. Das muss man einfach sagen, dass du auch da wieder alle so mitnimmst. Das ist einfach, ich weiß selber, dass es oft nicht leicht ist, über viele Themen zu sprechen. Ich weiß aber, dass wir das halt machen, um anderen auch so ein Stück weit Hoffnung zu geben und irgendwo zu sagen, hey, du bist nicht alleine und das ist einfach sehr wertvoll an deiner Arbeit, Caro.
Danke. Ja, auch diesen Mut weiterzugeben, ne? Auch so, ja, du bist nicht alleine und ja, auch Mut geben, nicht verzweifeln. Natürlich zweifelt man sehr, sehr oft an sich selber auch, aber auch so diese, und man darf es natürlich auch, aber einfach zu zeigen, ja, du bist nicht alleine. Es gibt ganz, ganz viele andere Menschen, die das genauso durchmachen, die gleichen Probleme haben wie du. Und ja, aber was mich jetzt noch interessiert, wie war das bei euch mit euren Arbeitgebern? Oder auch bei
Also,
deinem?
ich muss sagen, also das war das große Glück. Mein Mann ist selbstständig gewesen und ich war mit beteiligt an dem Unternehmen. Und ich weiß noch, am Anfang habe ich so gesagt, lass mich nicht allein, na, also geh am besten gar nicht weg. Und dann kamen aber so die ersten Momente, wo er dann irgendwie mal eine Stunde weg war und dann waren es auf einmal 1,5 Stunden oder so. Und ich glaube, viele konnten es nicht nachvollziehen. Ich habe mich wirklich irgendwann wieder ein bisschen in die Arbeit versucht zu stürzen, weil ich brauchte irgendwie meine Strukturen. Also für mich war das so, ich nehme es mir zur Aufgabe, und das hört sich jetzt nur Außenstehenden total bescheuert an, aber ich nehme es mir zur Aufgabe, dass ich immer morgens aufstehe, dass ich duschen gehe, dass ich was frühstücke. Etwas, was ja völlig normal ist. Ja, aber für mich war das in der Sekunde ein Kampf, dieses, hey, du willst gar nicht aufstehen. Du willst dich auch nicht anziehen oder so. Am liebsten willst du den ganzen Tag in deinem Schlafanzug rumrennen und willst doch eh nicht raus. Und damit habe ich halt sehr schnell angefangen, dass ich halt wirklich gesagt habe, ich muss mich morgens fertig machen. Auch wenn ich keinen Hunger habe, muss ich was essen und ich muss was trinken. Und so habe ich dann aber auch sehr schnell gesagt, okay, ich versuche zu arbeiten. Muss ich aber ganz ehrlich gestehen, ich war so erschrocken über mich selber, weil du veränderst dich komplett als Mensch. Deine Konzentration ist eine ganz andere.
Oh, absolut.
Sachen, die dir vorher so leicht von der Hand geflossen sind und das innerhalb kurzer Zeit, sitzt du drüber und du kriegst ja, wie eine Panikattacke irgendwo. Aber du denkst, das kann doch jetzt nicht sein. Warum funktioniert das nicht? Warum kriegst du es nicht hin? Also so wirklich Sachen, die du vorher im Daily Business immer wieder hattest. Und nee, tatsächlich waren meine Kollegen und so weiter da wirklich, haben mich so sehr unterstützt. Und da bin ich auch extremst dankbar für. Ich konnte auch sehr offen über Leila reden und ich weiß das noch, meine Assistentin, gute 10 Jahre jünger als ich, Die hat irgendwann einfach mal, als ich gesagt habe, ich gehe zum Pluto, hat sie gesagt, grüß mich, Leila, ich freue mich, Sie bald kennenzulernen. Und das war für mich so, okay, krass. Die hat jetzt einfach so das einfach so leicht gesagt. Und es hat mir einfach so viel bedeutet. Und doch, also mit denen kann ich auch komplett offen über das Thema sprechen. Klar, was bei mir heute leider immer noch sehr oft passiert, ist dieses, wenn ich mit alten beruflichen Kontakten nach einer ganzen Zeit spreche, und ich hatte jetzt letztens jemanden am Telefon, den habe ich kurz vor meinem Mutterschutz gesprochen, und er sagte dann so, Mensch, Frau Sari, wie ist denn Ihr Mutterglück und wie macht die Kleine sich und so weiter? Und ich weiß, dass ich manchmal mein Gegenüber damit in eine schwierige Situation bringe, aber ich spreche da halt sehr offen drüber und sage halt, ja, ich bin, meine Tochter ist ein Sternkind und ich bin Papa ist eine Mama, und das ist halt für mein Gegenüber, entweder ist es so, okay, ich weiß gar nicht, was er sagen soll, oder aber Menschen überraschen mich total. Und ich finde einfach, und das ist halt so auch für mich der Grund gewesen, weshalb ich Leila Sterne gegründet habe, es muss einfach mehr Raum für verwaiste Mütter geben, weil du siehst es jetzt ja, den Unterschied schon bei uns. Leon durfte 15 Monate alt werden, Leila durfte einen Tag alt werden. Und genauso melden sich bei Leila Sterne auch Mütter, wo das Kind mit 20 oder 30 gestorben ist und so. Und ich finde einfach, es muss mehr Raum dafür geben. Und ich frage mich immer, wie wäre es gewesen, wenn nicht ich die verwaiste Mama geworden wäre, sondern vielleicht jemand andere. Ich hätte mich auch mit diesem Thema, glaube ich, befasst, weil ich einfach sagen muss, es gibt es ja nun mal, es ist ja nichts Abnormales. Und ich fühle mich aber manchmal so, dass andere Menschen mir das Gefühl geben, hey, das ist nicht normal, dass ein Kind stirbt. Also bitte erzähl mir nichts davon. Ja, es ist sehr traurig und es ist das Schlimmste auf Erden, aber es ist noch trauriger, wenn man den Eltern dann das Gefühl gibt, hey, ihr gehört gar nicht mehr dazu. Ich weiß nicht, wie ist das für dich? Für mich ist das immer ganz schlimm, wenn ich so Anträge ausfüllen muss und dann eintragen muss, Kinder, ja, nein. Und ich immer wieder darüber sitze, ja toll, wenn ich jetzt ja ankreuze, dann wollen die vielleicht noch einen Kindergeldnachweis oder so. Und wenn ich nein ankreuze, dann belüge ich die einfach, weil ich bin ja Mama.
Ja, ich muss ehrlich sagen, einmal habe ich das gemacht, dass ich Nein angekreuzt habe und ich bin in Tränen ausgebrochen, als ich das gemacht habe, weil ich habe ein Kind. Und seitdem habe ich mir aber geschworen, ich werde nie wieder Nein ankreuzen. Und immer wenn ich gefragt werde in Formularen, haben Sie Kinder, kreuze ich ja an, schreibe aber in Klammern dazu, dass mein Sohn leider nur 15 Monate alt werden durfte. Damit die halt einfach Bescheid wissen. Und für mich ist das einfach, ich bin dann, ich weiß, ich habe ja angekreuzt und das ist alles gut. Und Leon, auch wenn mich jemand fragt, so wie du sagst, irgendwie, auch bei mir in Gesprächen, wenn ich durch die Stadt laufe, jemanden kennenlerne oder sonstiges, Freunde von Freunden kennenlerne, dann kennen die mich aus Instagram nicht. Und dann kommt man eben ins Gespräch. Ja, und wie viele Kinder hast du? Habt ihr schon Kinder? Bist du verheiratet? Und dann immer dieses, ja, ich habe ein Kind, ich habe einen Sohn. Oh, wie alt ist er denn? Und dann sage ich immer, er wurde leider nur 15 Monate alt. Und das ist auch manche, ich würde sagen, die Seltenheit, die überrascht einen. Aber meistens endet so ein Gespräch immer mit Schweigen, das Fassungslosigkeit. Also nicht jetzt so Schweigen, so, sondern einfach so in Fassungslosigkeit. Und die Leute sind dann auch meistens geschockt und
Ja.
wissen dann auch gar nicht mehr, was sie weiter sagen sollen. Und das ist so dieser, ich würde fast sagen, peinlicher, stille Moment. Ich versuche das dann immer irgendwie ein bisschen aufzulockern und versuche dann irgendwie wieder weiterzureden. Aber ja, das ist so dieses, dann ist erstmal Stille.
Ja, ich bin auch immer dankbar über die Menschen, wo es dann wirklich zu einem positiven Gespräch wird. Ich hatte das letztens, als ich eingeladen wurde, als Speakerin auf eine große Immobilien- und Finanzierungsmesse. Und die Einladung kam tatsächlich von einem, der auch sehr, sehr groß als Immo-Influencer bekannt ist. Und ich weiß das noch, der hatte halt durch meinen Account gesehen, dass ich schwanger war. Und er fragte dann auch so, hey, und wie ist es so als Mama und so? Und dann sage ich, ja, ich bin Sternmama. Und dann sagte der so, hey, was ist das? Und sorry, dass ich das jetzt so frage. Und dann habe ich ihm das erklärt. Und der hatte mich dann so positiv überrascht, wo er einfach gesagt hat, er so, Mensch, ich habe gerade so was Wertvolles dazugelernt, weil jeder sollte wissen, dass ein Sternkind ist oder eine verwaiste Mama. Und ich wünsche mir das einfach, dass es leichter wird, darüber zu sprechen.
Ja.
Weil auch mir, hey, für mich ist es das Schönste, mit anderen trotzdem über meine Leia zu sprechen, auch wenn sie nicht hier ist. Und ich würde mir einfach wünschen, dass jeder dieses Gefühl hat, dass er einfach offen über sein Kind sprechen kann, egal ob auf Erden oder halt an einem viel schöneren Ort als hier auf Erden.
Absolut. Ich finde das auch immer so schön, bei meinen Freundinnen zu sehen, bei unseren Freunden da, egal wo wir sind, Leon ist immer Thema, immer. Also es wird immer über ihn geredet und das finde ich immer so schön zu wissen, dass auch unsere Freunde ihn nicht vergessen. Also, aber auch natürlich die Familie vergisst ihn nicht. Immer wenn wir irgendwo sind, dann heißt es immer so, ja, meine Kleine oder mein Kleiner macht gerade das und das. Wie war das bei Leon nochmal? Wie hat er das denn gemacht? Oder war Leon auch so und so? Und das finde ich dann immer so schön. Dann komme ich immer ins Gespräch und dann erzähle ich immer gerne von Leon. Ich rede immer sehr, sehr gerne über ihn und dann rede ich über ihn. Und ich merke einfach, wie warm mein Herz dann einfach wird und wie ich dann immer lächle dabei, wenn ich über ihn rede. Und ich glaube, das sieht auch unser Umfeld auch immer. Auch wenn wir jetzt die Tage mit meinen Eltern über Leon geredet haben oder mit meiner Oma, dann sind die Gespräche eigentlich jetzt nicht traurig an seinem Todestag, sondern sie sind so voller Erinnerungen und voller Dankbarkeit und voller Liebe, weil man einfach so viel, es waren zwar nur, sage ich mal, 15 Monate, aber es war trotzdem so eine wunderschöne Zeit und man hat irgendwie gefühlt immer noch nicht die Hälfte von Leon irgendwie erzählt an Erinnerungen, sondern man hat immer noch so, so, so viel und er hat uns einfach bei jeder Gelegenheit zum Lachen gebracht. Und meine Mama sagt ja auch immer, unser Sonnenschein und das wird ja auch immer bleiben.
Das wird ja immer bleiben. Das wird ja immer bleiben und ich bin mir ganz sicher, Leon freut sich total, jetzt in das Haus zu ziehen und mit euch wirklich zu Hause zu sein. Und er wird immer dabei sein. Und ich sag mal, das, was Leon geschaffen hat, dass du halt wirklich auch anderen Eltern so viel helfen kannst, das ist tatsächlich wirklich ein ganz großes Lebenswerk, wo ich sagen kann, andere Menschen können viel, viel länger auf der Erde sein und hinterlassen nicht so was Kostbares. Und deswegen, also es gibt so viele Menschen da draußen, die durch deine Arbeit immer an Leon denken.
Vielen lieben Dank dir.
Doch, ja, das
bedeutet
so.
Mir wahnsinnig viel. Man zweifelt natürlich. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Man zweifelt natürlich auch ab und zu mal an seiner Arbeit. Das ist einfach so. Manchmal sitze ich einfach da und denke mir, warum mache ich das eigentlich alles? Ich glaube, dir geht es ähnlich.
Natürlich, aber genau in der Sekunde kriege ich irgendwie lustigerweise meistens ein Zeichen von Leila. Und dann fällt mir wieder ein, okay, ich mache es einfach auch, um anderen Frauen oder auch Männern halt wirklich irgendwo dieses Zeichen zu geben, hey, ja, es ist das Schlimmste, was passieren kann, aber das Leben wird anders weitergehen und es ist ein Leben, was man sich so nie ausgesucht hat. Aber ja, es wird halt ganz anders als geplant, ne? Und ich freue mich zum Beispiel immer, wenn so ein Treffen bei uns von Leila Sterne vorbei ist und am Abschluss hören wir dann immer so, hey, wie geht es euch und so, dass da wirklich Frauen dabei sind, die das Gleiche erlebt haben wie du und ich, die halt einfach sagen, hey, mir tat es einfach gut, mit euch hier heute zu sprechen, mit euch einfach darüber mich auszutauschen und so. Und genau in solchen Sekunden weiß ich einfach, deswegen ist es so wichtig.
Ja, absolut. Deine Arbeit ist sehr, sehr wertvoll und das ist echt der Wahnsinn. Ich meine, klar, bei uns gibt es auch nicht, ich habe auch mal geguckt, ob ich an irgendeinem Treffen teilnehme und habe dann auch gesehen, boah, das nächste Treffen ist 2 Stunden von mir entfernt. Da fahre ich ja sicherlich jetzt nicht hin. Und deswegen, also ich finde das auch wahnsinnig toll, dass es solche Online-Treffen auch gibt und dass du den Menschen auch diese Möglichkeit gibst. Und ich finde es auch sehr, sehr schön, dass es in der heutigen Zeit halt durch das Internet auch solche Möglichkeiten gibt. Das ist auch wirklich, ja, man kann sagen übers Internet oder über Social Media, was man möchte. Es ist Fluch und Segen zugleich. Aber in solchen Momenten, finde ich, ist es einfach auch ein Segen. Und ja, deine Arbeit, die ist auch sehr, sehr kostbar. Und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen sind auch dir dankbar für all deine Arbeit, für all deine Mühe, was du alles auf dich nimmst.
Vielen, vielen Dank. Ja, wir wissen beide, wofür wir es auch machen. Wir machen es für Leon und Leila. Und wir wissen auch, dass die beiden in solchen Momenten total stolz auf ihre Mutter sind. Das ist einfach so. Ja, an der Stelle, liebe Carolina, sage ich vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin mir ganz sicher, dass wir irgendwann dich auch noch ein zweites Mal zu Gast holen, weil ja, ich finde es immer ganz wichtig, dass man einfach ganz viele verschiedene Sichtweisen auf das Thema Trauer, Beziehung mit Trauer haben sollte. Und an der Stelle kann ich einfach nur sagen, ich wünsche dir und Alex alles erdenklich Gute und ganz viel Kraft für den 28.09.
Vielen lieben Dank dir, meine Liebe. Und ja, ich wünsche euch auch alles, alles Liebe für die Zukunft. Ich wünsche euch mit eurem zweiten Baby alles Gute. 7 Wochen nur noch, ne? Ja, 7 Wochen nur noch. Das ist nicht mehr lange, auch wenn man denkt, das ist noch lange.
Aber die Zeit rennt.
Ja, genau. Ich wünsche euch da auch alles Gute. Und Leila, die wird eine ganz, ganz tolle und stolze große Schwester. Und ja, ein wunderschöner kleiner Schutzengel.